Ja, wir wollen weiterhören mit der Bergpredigt, weiter in die Texte einsteigen und darüber nachdenken. In der Bergpredigt drückt Jesus immer wieder mit ganz radikalen Worten Gottes Anspruch an uns Menschen aus und seinen Zuspruch an uns Menschen. Und ziemlich am Anfang der Bergpredigt hat er einmal die Gebote aus dem Alten Testament hervorgeholt und dazu erklärt, wie sie das Miteinander der Menschen regeln sollen, wie sie sich Gott zuwenden sollen, Zugang zu Gott finden. Und die Menschen scheiterten immer wieder an diesen Ansprüchen. Und Jesus nimmt diese Gesetze auf und spitzt sie trotzdem noch weiter zu. Er weiß, die Leute, die da vor ihm stehen und das hören, scheitern schon an dem, was bisher an Ansprüchen da waren. Und er spitzt es noch viel weiter zu. Mit Forderungen, die ein Ausmaß bekommen, wo völlig klar ist, das kann kein Mensch mehr einhalten. Diese Forderungen gibt er den Menschen aber nicht, weil Gott so einen riesigen Anspruch an uns Menschen hat, sondern der Ausgangspunkt ist die unendlich große Liebe Jesu, die er zu uns Menschen hat. Jesus wünscht sich ein Leben für uns, in dem nur die Liebe und kein bisschen Gewalt regiert. In dem jeder aus Liebe dem anderen seine Bedürfnisse erfüllt, darauf achtet und ihm Gutes tut. Und es dann zu einem Leichten wird, die eigenen Wünsche zurückzustellen. Wenn das jeder so machen würde, wenn uns jeder so begegnen würde, dann würde es uns doch auch leicht fallen, nicht auf das eigene Recht zu bestehen und die eigenen Bedürfnisse durchzusetzen. Unter diesem Vorzeichen und auf Grundlage dieser Liebe Gottes wollen wir heute auch versuchen, den Predigttext zu hören. Und ich lese uns aus Matthäus 7, die Verse 1 bis 6. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr misst, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Bei dieser Formulierung muss ich sofort an die goldene Regel denken, die Jesus nur wenige Verse später auch selber aufnimmt. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. So sagt es Jesus. Und wir kennen es vielleicht negativ formuliert in der Umgangssprache, was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Wir wissen, dass dieser Spruch trotz aller Logik immer wieder schwer ist umzusetzen, weil wir uns zum einen oft selber im Recht fühlen und auch aus unserer Erfahrung heraus, dass unser Gegenüber sich nicht wirklich beeindrucken lässt davon, dass wir ihn nicht richten und er deswegen aufhören würde, uns zu verurteilen. Wir merken an beiden Ecken oder an beiden Seiten, dass es oft nicht so funktioniert, obwohl dieser Satz sehr logisch klingt und uns dahin führen könnte, unseren Mitmenschen kein Unrecht zuzutun. Und dann gibt es auch noch diese Situation, wo unser Gegenüber wirklich auch Mist gebaut hat. Der hat wirklich Dinge falsch gemacht. Haben wir dann nicht das Recht, ihn darauf hinzuweisen und zurechtzuweisen? Aus dem Vorverständnis der jüdischen Gemeinde war für die ersten Hörer damals ganz klar, dass Gott hier als Richter gegenübersteht. Dass Gott derjenige ist, der im Gegenzug die Menschen richtet. Es geht gar nicht darum, dass ich meinen Mitmenschen nicht verurteile, damit er mich dann nicht hinterher verurteilt, also dieses Ping-Pong-Spiel zwischen zwei Menschen. Natürlich kann es auch da positive Auswirkungen haben, wenn wir gut mit unseren Mitmenschen umgehen, dass sie das vielleicht auch tun. Aber das ist kein Effekt, der automatisch einsetzt, wenn es so ist. In diesem Kontext ist aber geht es erstmal um Gott. Den Hörern liegt die Vorstellung zugrunde, dass es ein Gericht Gottes geben wird, bevor das neue Reich Gottes beginnt. Jesus ruft ja immer wieder dazu auf, dass das Reich Gottes angebrochen ist, dass es bald vollendet sein wird. Und den Menschen war klar, wenn dieses neue Reich eintrifft, dann wird es ein Gericht Gottes geben. Und jeder Mensch, egal ob er bereits tot ist oder noch lebendig, wird einmal vor diesem Gericht Gottes stehen. Gott wird unser Leben beurteilen. Wie das genau aussieht, das wissen wir nicht. Das sagt uns die Bibel auch nicht so genau. Aber wir Christen haben die Zusage Jesu und die Zeugnisse der Glaubensgewissheit der ersten Christen, dass diejenigen, die auf Jesus Christus als Sohn Gottes vertrauen, ein positives Urteil erhalten werden. Sie werden freigesprochen werden. Und zwar nicht, weil sie es verdient haben, sondern weil Gott gnädig ist und weil er uns Menschen liebt. Gott allein entscheidet, wer am Ende in seiner neuen Welt sein wird. Und sein Wunsch, den wir an vielen Stellen in der Bibel immer wieder entdecken können, ist, dass alle Menschen diese Liebe Gottes erfahren und annehmen und dorthin in sein Reich gelangen. Wenn wir nun über andere Menschen richten, dann dürfen wir nicht vergessen, dass Gott es ist, der am Ende auf dem Richterstuhl sitzt. Das griechische Wort, was hier steht für richten, in ganz vielen verschiedenen Variationen, als Richter, als Richten, als Gericht, ist immer der Grundstamm krino. Und das ist ein sehr allgemeines Wort. Es kann verurteilen heißen, aber es kann auch einfach urteilen, richten, entscheiden heißen. Hier im Kontext wird aber deutlich, dass es hier tatsächlich um das letztendliche Verurteilen geht. Um den Gerichtsentscheid am Ende eines Prozesses oder sogar die Vollmacht, die einem gegeben ist, so eine Entscheidung treffen zu dürfen. Wir sollen also nicht diese letztgültige Entscheidung treffen. Und trotzdem merken wir, wie das, auch wenn wir jetzt nicht sagen, ja, ich habe ja nicht entschieden, ob der ins Reich Gottes kommt oder nicht, aber trotzdem denken wir manchmal so in diese Richtung. Nicht, dass wir diese Entscheidung treffen wollen, aber trotzdem urteilen wir in gleicher Weise auch manchmal über Menschen. Und es reicht hier, dass wir gedanklich ein Urteil über unsere Mitmenschen zu fällen, um ebenfalls eine Verurteilung für uns, dass die für uns gerecht wäre, dass wir sie verdient hätten. Drastisch gesprochen ist es also so, unser Gegenüber begeht Unrecht. Zum Beispiel fährt einer unseren Außenspiegel ab und begeht Fahrerflucht. Und wir schimpfen über diese Person. Wir wissen nicht, wer es war, wir haben ja absolut keine Ahnung, aber wir regen uns auf. Wir erzählen das unseren Freunden über diesen idiotischen Autofahrer, der dann auch noch so dreist ist und wegfährt. Und im Gegenzug dazu haben wir Gottes Gericht genauso verdient in diesem Moment wie dieser Mensch, der unseren Autospiegel abgefahren hat, der etwas kaputt gemacht hat, diesen Verkehrssünder. Weil wir auch geurteilt haben, gerichtet haben, über ihn geschimpft haben. Das ist hart, aber Gott sagt hier ganz deutlich, ganz klar, es ist nicht unsere Aufgabe, Richter der Welt zu sein und zu entscheiden, wer was verdient hat. Wir setzen uns dadurch, wenn wir das tun, an Gottes Stelle. Und verkennen, dass Gott die Gerechtigkeit herstellen wird. Der Text bleibt offen, welche Rolle dabei weltliche Gerichte spielen. Ich würde das sehr interessant finden, aber leider lässt er es offen. Im Johannesevangelium, da haben wir eine Beispielgeschichte, wie Jesus eine Ehebrecherin nicht verurteilt, obwohl es vom jüdischen Recht her so gewollt wäre oder notwendig wäre. Aus Barmherzigkeit und Mitmenschlichkeit und weil das mit dem Steinigen sowieso gar nicht so oft wirklich gelebt wurde, wie wir das oft vermuten. Aber vor allem Jesus hat es hier aus Barmherzigkeit und Mitmenschlichkeit getan, hat er das Gesetz außen vor gelassen. Ein weltliches, ein nee, ein Gesetz der Juden. Und wir wissen gleichzeitig aber, dass diese Rechtssysteme ja wirklich von Not sind, notwendig sind. Wenn wir kein Rechtssystem hier in Deutschland hätten, dann würde vieles noch mehr im Chaos versinken. Wenn wir keine Bestrafung oder Festnahmen hätten, dann würden einzelne Menschen vielleicht für den Tod von vielen Menschen verantwortlich sein. Unser Rechtssystem versucht das ja zu vermeiden. Wir wissen aber leider nicht, was dieser Text tatsächlich darüber zu sagen hat, welche Ordnungen wir hier wie einhalten sollen. Aber der Text guckt auch in eine ganz andere Richtung. Trotz der weltlichen Gerechte behält Gott sich bei allem immer wieder die Vollmacht vor, dass er am Ende entscheiden wird, egal was wir hier auf der Erde jemals entschieden haben. Er wird am Ende entscheiden, wo dieser Mensch landen wird. Und die Bergpredigt richtet hier vor allem seinen Blick auf die Menschen, auf uns Menschen, die wir über andere Menschen urteilen. Oft ja total unbedacht, wie zum Beispiel, wenn mir jemand meinen Autospiegel abfahren würde. Und trotzdem damit gleichzeitig Gottes Richterplatz einnehmen. Die Würde der Menschen und auch ihr Recht, vor Gottes Gericht zu sein, dürfen wir nicht antasten. Dafür macht Jesus uns in seiner Rede sensibel. Und wie schnell passiert es, dass wir Menschen abwerten, in Schubladen stecken oder dass wir uns mit ihnen vergleichen, nur weil unser Gegenüber anders glaubt, sich anders verhält oder auch tatsächlich Dinge falsch macht. Gegen Gesetze, gegen Regeln verstößt, manchmal gegen unausgesprochene Regeln. Eine gute Freundin hat mir dabei geholfen, einen neuen Blickwinkel für mich selber zu finden, wie ich da anders mit umgehen kann, weil es passiert ja so schnell und manchmal denken wir noch nicht mal darüber nach. Das sind genau die Situationen, von denen Susanne eben erzählt hat. Geht man zum Beispiel mal durch eine Stadt wie Frankfurt oder fährt allein schon mit der Kabahn in die Stadt und sieht sich um, dann rattern die Gedanken sofort oft und wir ordnen Menschen irgendwie ein. Es gibt so viele verschiedene Menschen und ich könnte wirklich oft schnell irgendwie Urteile über sie fällen oder meinen zu wissen, wie diese Menschen sind. Es gibt Menschen, die sehen unfreundlich aus, abgeranzt oder aber auch total vornehm, vielleicht sogar richtig reich und edel. Manche sind ungepflegt und andere total aufgetakelt. Und alleine vom Aussehen ziehen wir dann Rückschlüsse und ordnen sie in bestimmten Kategorien ein, zu denen wir auch bestimmte Verhaltensweisen zuordnen. Manchmal sehen wir Menschen und wir erwarten eine bestimmte Verhaltensweise von ihnen. Der macht das auf die und die Art und Weise, weil er nämlich so und so ist. Unsere Freundin gab mir dafür das Wort anders. Und zwar in einer ganz wohlwollenden und wahrnehmenden Weise. Diese Menschen sind nicht so wie ich. Und wer weiß, in was für eine Kategorie sie mich stecken würden, wenn sie mich so sehen. Oder was sie denken, wenn sie mich sehen. Sie sind anders. Und sie gehen anders mit Dingen um. Haben anderes erlebt als ich. Und andere Erfahrungen gemacht. Und dementsprechend natürlich auch andere Schlüsse aus dem Leben gezogen. Und ich merke, dass mir das Wort tatsächlich hilft, keine Wertung vorzunehmen, wahrzunehmen und nicht direkt zu verurteilen oder wenigstens zu urteilen. Schlüsse aus dem zu ziehen, wie sie auftreten, zurückzunehmen und zu hinterfragen, ob das, was ich denke, tatsächlich wirklich stimmt. Gutes Beispiel sind für mich da immer die Jesus-Freaks. Mein Bruder hat, als ich Teenie war, ist er selber zu den Jesus-Freaks gegangen und wir hatten so Leute, die hatten Perlen in so Bärten bis hier unten und so Afro-Frisuren und so. Und man dachte sich, wenn ich dem im Dunkeln auf der Straße begegne, würde ich mich verstecken. Aber meistens waren das die Leute, die echt überhaupt gar keiner Fliege was zuleide tun konnten. Und dann auch noch total gesetzlich waren von ihrer Ethik her. Also noch viel, viel strenger als manch andere und da ganz anders mit umgehen. Das Aussehen hat komplett getäuscht und getrogen. Wir wissen nicht, ob unser Eindruck wirklich stimmt. Und was viel wichtiger ist und gewichtiger in diesem Text vor allem, wir haben kein Recht dazu, zu entscheiden, welche Wertung diese Person nun bekommt. Gott allein steht das Recht zu richten, weil er der Schöpfer und auch der Richter der Welt ist. Er allein entscheidet, wie er uns Menschen beurteilt und begegnet. Wir alle werden schuldig und sind Sünder. Jeder hat seinen Splitter oder Balken im Auge. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, was Jesus hier benutzt, weil es so eindrücklich ist für uns. Wer selber schuldig ist, sollte sich deshalb nicht über andere überheben und denken, er oder sie sei besser. Keiner von uns verdient es, vor Gottes Gericht gerecht gesprochen zu werden. Und ganz egal, wie sehr wir uns auch anstrengen und wie viel Gutes wir auch tun, wir werden es nicht schaffen, uns selber gerecht zu machen. Wenn wir uns anschauen, wie Jesus wenige Minuten vorher gesagt hat, wie die Menschen die Gerichte einhalten sollen oder die Gesetze, oder wie die Menschen überhaupt miteinander umgehen, da stand, wer seinem Bruder zürnt, wer jemand anderem sagt, er sei ein Nichtsnutz, hat das Gericht Gottes verdient. Und jetzt müssen wir mal überlegen, wer von uns noch nie einem Menschen gezürnt hat. Oder wer eine Frau nur ansieht, hat bereits Ehebruch begangen. Dann guckt man einmal in den Fernseher rein und es wird einem total viel suggeriert, was alles so möglich ist und was man alles so tun kann. Also es ist eigentlich unmöglich. Aber Gott, er spricht uns gerecht. Weil er gnädig ist und weil Jesus für alle unsere Schuld und Unzulänglichkeiten bezahlt hat. Während Jesus diese Rede auf dem Berg gesprochen hat, steht der Weg noch vor ihm, der Weg, wo er bezahlen wird. Aber sogar schon im Alten Testament finden wir so viele Bibelstellen, wo Jesus seinem Volk immer wieder gnädig und barmherzig entgegengegangen ist. Die Menschen haben ihn vergessen, die haben sogar andere Götzen angebetet. Und immer wieder hat Gott sich auf den Weg gemacht und sich zurückgeholt. Und dann am Kreuz hat Jesus ein für alle Mal deutlich gemacht, auch ohne dass wir es verdient haben, wird Gott uns annehmen, sobald wir unsere Hand nach ihm ausstrecken und an ihn glauben. Der Balken in unserem Auge kann entfernt werden. Es gibt eine Möglichkeit, ihn loszuwerden, indem wir nämlich die Gnade Gottes annehmen. Und das gilt nicht nur für uns, sondern gerade das gilt für jeden anderen Menschen auch. Gott möchte vergeben und wieder eine Beziehung zu den verschiedenen Menschen bekommen. Jeden, den wir so in der Kaban begegnen, sieht Gott durch seine liebenden Augen. Und er sieht etwas, das wir oft nicht sehen können. Jesus, Gott, sieht viel tiefer. Er sieht nicht nur das äußere Erscheinungsbild, er sieht nicht nur das Verhalten und auch nicht das, was die Menschen gesagt, getan oder vielleicht sogar verbrochen haben. Er sieht viel tiefer. Er sieht das Wesen der Menschen, er sieht seine Schöpferkraft, seinen Lebensatem in jedem einzelnen Menschen. Und er liebt ihn, den der vielleicht in der Kaban sitzt und etwas riecht, nach Schmutz, nach Dreck oder vielleicht auch nach Parfüm. Und was haben wir da für ein Recht zu verurteilen? Unser Blick ist da oft verzerrt und der Bibeltext sagt es hier durch einen Balken im Auge. Also das ist tatsächlich etwas, was ich mir nicht so wirklich bildlich vorstellen kann, wenn man so einen Balken im Auge hat und es noch nicht mal bemerkt. Also es muss schmerzhaft sein, aber das zeigt, wie übertrieben das ist und trotzdem auch, wie sehr wir uns manchmal im Recht fühlen und fühlen, als wären wir gerecht. Und dabei sind wir es einfach nicht und wir nehmen das nicht wahr, wir merken es nicht. Deswegen dieses überspitzte Bild. Aber Gott kann uns davon halt befreien. Wenn wir Gott darum bitten, dann kann er uns diesen Stachel rausnehmen, diesen Balken sogar. Und trotzdem, denke ich, wird so ein Balken eine Wunde hinterlassen. Eine Narbe vielleicht. Oder wir ziehen uns neue Splitter zu. Wir selbst waren nicht in der Lage, uns gerecht zu machen, bevor wir Christ wurden. Und wir sind es auch nicht, seitdem wir Christ geworden sind. Auch dann sind wir nicht dazu in der Lage, uns selbst gerecht zu machen. Obwohl wir Gottes Liebe, seine Barmherzigkeit und damit auch seine Gerechtigkeit für uns angenommen haben. Auch wir werden weiterhin, bevor Gott sein neues Reich aufrichtet, vor diesem Gericht Gottes stehen. Und wir wissen immer noch nicht, obwohl wir Christen sind, was dann da genau passiert. Außer das Ergebnis. Gott wird uns freisprechen. Sein gnädiger Richterspruch wird uns erlangen. Und weil wir wissen, dass Gott uns seine Gerechtigkeit zukommen lässt und wir sind ja auch bemüht, als Christen danach zu leben, gerade deswegen stehen wir manchmal wieder in der Versuchung oder wieder mehr in der Versuchung, dann doch über andere Menschen zu urteilen, weil wir uns doch so bemühen. Wir versuchen doch auch gut zu leben. Wir versuchen doch, das Richtige zu machen. Und dann gibt es Leute, die scheren sich echt gar nicht darum. Die machen einfach, was sie wollen. Und trotzdem sagt Gott, wir dürfen uns nicht über diese Menschen erheben. Vielleicht haben sie es noch nicht gelernt. Vielleicht hat es ihnen noch keiner gesagt, dass es anders geht. Wir sollen nicht selbstgerecht sein. Wir sollen nicht uns aufspielen als Richter, auf den Richterstuhl Gottes setzen, sondern dann sind wir direkt wieder doppelt auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen, wenn wir das tun. Wir dürfen unseren Mitchristen nicht den Glauben absprechen, nur weil sie weniger beten oder weil sie weniger laut beten oder weil sie nicht so offensichtliche Aufgaben übernehmen, weil sie vielleicht auch manchmal gar keine Aufgaben übernehmen. Weil sie die Gemeinde wechseln oder weil sie eine für uns ganz andere Form haben, Gott anzubeten. Das ist ihr Weg, es ist ein anderer Weg. Wir dürfen nicht über sie entscheiden. Und wir sollen auch nicht über unsere nichtchristlichen Mitmenschen so denken. Auch wenn sie überhaupt gar nichts davon wissen, dass sie einmal vor dem Gericht Gottes stehen. Dass sie sich überhaupt nicht hinterfragen, das gibt es tatsächlich. Menschen, die sich nicht hinterfragen. Manche benehmen sich wirklich falsch. Und trotzdem wird Gott die Gerechtigkeit herstellen. So schwierig das manchmal ist, bin ich doch am Ende sehr froh, wie gut und entlastend, dass wir das nicht übernehmen müssen. Menschen, die auf die Straßen gehen, oft im Osten unseres Landes, und wilde Hetze betreiben, und dann Menschen, die darüber urteilen, dass diese wilde Hetze betreiben. Es ist beides nicht in Ordnung. Auch wenn wir vielleicht sagen, die eine Sache kann falsch sein, so über Menschen zu reden, so über Menschen zu urteilen. Und trotzdem sollen wir nicht selber in diese Lage geraten, dass wir selber über die anderen urteilen. Trotzdem sagt Gott hier noch etwas, wenn dieser Stachel draußen ist, wenn dieser Balken aus unserem Auge draußen ist, dann können wir einen neuen Blick gewinnen. Mit unseren Narben, mit dem, was da zurückbleibt, mit unseren Wunden, können wir trotzdem unserem Bruder dazu helfen, den Splitter bei sich herauszuziehen. Aber dann geht man ganz anders vor. Aus der Perspektive heraus, ich brauche Gott. Ich brauche seine Gnade. Ich bin auf ihn angewiesen. Ich bin nicht im Recht. Und auf diese Art und Weise können wir unseren Mitmenschen ganz anders begegnen. Nicht, weil wir es wissen, dass wir es richtig gemacht haben, dass wir wissen, wie es geht. Oder weil wir wissen, wie der andere zu glauben hat. Sondern aus dem Wissen heraus, dass Gott uns gnädig war, können wir einander begegnen. Und das ist dann eine komplett andere Haltung. Frei von Überheblichkeit und stattdessen aus dem Wissen heraus, dass wir Gott genauso, wenn nicht sogar manchmal noch mehr gefühlt für uns brauchen. Und wenn man dann mit seinem Bruder begegnet oder seinem Mitmenschen begegnet und ihm hilft, den Splitter aus seinem Auge zu entfernen, dann macht man das ganz sachte, mit ganz viel Feingefühl. Das funktioniert auch erst, wenn unser Gegenüber uns vertraut. Ich weiß das ganz genau, weil wir haben eine Tochter, die manchmal Augentropfen bekommen muss, zum Glück nur ganz selten. Und das ist eine Überredungskunst, bis sie uns vertraut, dass wir ihr diese Tropfen ins Auge bekommen. Jetzt versucht mal so, einem Menschen einen Splitter zu ziehen. Eure Ohren werden abfallen. Nur die Art und Weise. Ja? Wir müssen es schaffen, den anderen zu gewinnen. Mit ihm auf einer Seite zu stehen. Mit ihm gemeinsam daran zu arbeiten. Dann kann man seinen Geschwistern auch helfen, Stacheln aus den Augen zu ziehen. Sonst hat man keine Chance, sonst wird es nicht funktionieren. Oder wir brauchen eine Betäubungsspritze. Aber von der weiß Jesus noch nichts. Wenn wir diesen neuen Blick haben, dann wird nämlich aus diesem Urteilen ein Helfen. Und dann kann man gemeinsam miteinander arbeiten. Der Blick verändert sich und ganz neue Dinge sind zu entdecken und sind zu sehen. Ich möchte noch ganz kurz zum Abschluss auf dieses merkwürdige Bild am Ende des Textes gehen, wo dann mit einem Mal von Heiligem gesprochen wird, was vor die Hunde geworfen wird, und Perlen, die vor die Säue geworfen werden. Hier ist von etwas ganz Wertvollem die Rede. Von dem Wertvollsten, was sich die Menschen damals tatsächlich auch mit vorstellen konnten. Perlen, richtig wertvolle Perlen, Heiliges, zu Gott gehörendes. Und das wird einfach vor die Hunde und für die Schweine geworfen und alles, was denen vor die Füße fällt, denken sie, ist zum Fressen. Wenn sie so etwas fressen, wird es ihnen nicht bekommen oder sie werden es gar nicht kauen können und es verliert seine Bedeutung. Die können das gar nicht wertschätzen, sie können das nicht sehen. Und ganz Ähnliches passiert, wenn wir unsere Mitmenschen verurteilen und uns für besser halten, weil wir die Wahrheit in Christus erkannt haben und denken, dass wir dadurch vielleicht bessere Menschen sein könnten. Wenn wir unseren Mitmenschen so begegnen, mit dem Gefühl, wir wissen, wie der Hase läuft, wir wissen, dass Christus die Wahrheit ist und ihr habt das voll verpeilt und ihr kriegt das gar nicht hin und deswegen sind wir besser als ihr, dann ist es, als würden wir die Gnade, das kostbarste aller Perlen, die kostbarste aller Perlen vor die Säue werfen. Denn wenn wir Christen unseren Mitmenschen rüberbringen, wir sind nicht auf Gottes Rettung angewiesen, weil wir sind besser als ihr, dann wie sollen sie verstehen, dass sie die Rettung Gottes brauchen? Wenn wir uns überheben und nicht wissen, dass wir angewiesen sind auf Gott und ohne ihn gar nicht leben können, dann brauchen wir so auch unseren Mitmenschen gar nicht begegnen. Wir würden damit die Gnade Gottes und die Einzigartigkeit dieser Gnade wegnehmen. Denn niemand hat es verdient, sondern es bleibt immer ein Geschenk der bedingungslosen Liebe Gottes, mit der er jeden Menschen anschaut. Das heißt nicht, dass alles in Ordnung ist, was wir tun, dass er alles gut heißt, was wir Menschen tun, sondern dass er dahinschaut und unser Wesen dahinter entdeckt. Trotz unserer Taten und Gedanken, gerade weil er uns liebt, wird Gott uns barmherzig richten und damit freisprechen. Amen.